Herr Jesus, und um diesen vollkommenen Reichtum, der in dir ist, bitten wir auch heute wieder, heute an diesem letzten Tag, wo wir noch einmal voll beieinander sind. Lass, Herr Jesus, uns das zuteil werden, was wir wirklich brauchen. Du weißt es, und wir rechnen damit, dass dieses am heutigen Tag geschieht. Ich möchte dich bitten, Herr, lass es nicht zu, dass sich der alte Adam in Gedanken verliert, Herr, die nicht wichtig sind, wo der neue Mensch nach wirklicher Hilfe oder auch nach Ermahnung schreit. Ich möchte dich bitten, Herr, lass das geschehen, was du möchtest und nicht, was wir uns vorgenommen haben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass auch über unserem heutigen Tag und über unsere heutigen Zusammenkunft dieses steht, was du einmal gesagt hast, dass du es dem Aufrichtigen gelingen lassen wirst. Was wir ganz aufrichtig in deine Gegenwart wünschen, aus Liebe zu dir, das wirst du auch uns zuteil werden. Und dieses mag auch jetzt in dieser Stunde geschehen. Dazu segnen wir den Karl. Amen.
Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich grüße euch herzlich an diesem Morgen, an diesem Feiertag morgens. Es ist ein besonderer Tag. Aber wir leben nicht von besonderen Tagen, sondern von der ständigen Gegenwart unseres Herrn. Und doch sind wir noch auf dieser Erde. Ich war übrigens gerade zu der Zeit, als in Berlin die Mauer aufging, dort zu einem Dienst in der Hasenheide. Und dann bin ich natürlich an die entscheidenden Stellen mal gefahren, um dieses Ereignis live, wie man so heute auf Deutsch sagt, mitzuerleben. So, aber nun zu dem Thema Imperative der Ermahnungen durch den Gott des Friedens. Ein vielschichtiges Thema, aber ich will die Imperative, das ist mir ja so vorgegeben worden, nochmal übersetzen. Eigentlich heißt es Befehle. Befehle, Ermahnungen, Ermunterungen im positiven Sinne. Ich kann nicht alle 21 Verse des 13. Kapitels nach für nach behandeln. Ich setze also Schwerpunkte. Das war etwas, was ich in der Lehrerausbildung meinen Referendaren immer sagen musste, didaktisch reduzieren. Das heißt, aus einem Text das Wesentliche herausholen. Und das muss dank der Gnade Gottes geschehen. Jedes Wort ist Gottes Wort, aber es gibt auch unterschiedliche Akzente. Deswegen lese ich jeweils die einzelnen Verse und versuche sie geistgemäß auszulegen und werde dann fortfahren. Für mich ist der entscheidende Vers in Hebräer 13, in diesen 21 ersten Versen, zunächst einmal der Vers 8. Sie können das ja alles mitverfolgen. Und da heißt es, Jesus Christus ist gestern und heute auch derselbe in Ewigkeit. Also er ist ja der Gott der Äonen. Ein wunderbares Wort. Jesus Christus war schon derselbe, prääonisch, pränatal, bevor er geboren wurde, immer derselbe, aber in völlig unterschiedlicher Offenbarungsart. Und er ist jetzt der erhöhte Christus. Mit dem haben wir es jetzt zu tun. Nicht mehr mit dem Jesus im Fleisch. Der hat Wunderbares vorgelebt. Und wir sind auch nicht die, die jetzt von dem König Israels im kommenden Friedensreich inspiriert werden, sondern von unserem Haupt. Merken Sie die Differenzierungen? Sie sind nötig. Jesus Christus, gestern, heute und derselben Ewigkeit ist das Entscheidende. Aber ich sage es nochmal, er offenbart sich in den verschiedenen Ökonomien anders und handelt auch anders. Hebräer Kapitel 1, Vers 1. Er hat also in früheren Zeiten unterschiedlich geredet, nicht? Durch Visionen, Auditionen. Jetzt aber ist der Christus der als der erhöhte Herr, der sicher für uns gekreuzigt und gestorben ist, nun uns inspirieren muss. Das ist nämlich doch ganz entscheidend. Das ist für mich also erst einmal eine weitere Aussage. Und ein zweites, das möchte ich doch auch einmal hier einbringen, im Blick auf die aktuelle politische und auch heilsgeschichtliche Situation. Jesus Christus ist einmalig und es bleibt für mich nach wie vor Apostelgeschichte 4, Vers 12, die entscheidende Aussage, dass allein in ihm das Heil ist. In keinem anderen ist das Heil. Und wie wird hier leider auch im christlichen Lager diese Einmaligkeit, die Jesu Christi heruntergespielt, nicht? Der Allergott, so sagen manche, ist derselbe Gott wie der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Ich denke, da ist von uns niemand dieser Auffassung. Wir haben ja bei uns in der Nähe, ich bin jetzt im Remstal, ich war, so hat es meine Enkelin gesagt, früher mal ein Deutscher, jetzt bin ich in Schwabe, ja. Da haben wir die Karmelmission in der Nähe. Und ich gehe gern zu Vorträgen dort und da hat ein ehemaliger Muslim über die Person Jesu nach der Schrift und nach dem Koran gesprochen. Einer, der Insider war und ist, der das beurteilen kann. Und ich denke, wer den Koran etwas kennt, der weiß, dass hier Unterschiede vorliegen. Pfarrer Amelung, der einer ist, der Verständnis für Israel hat, sagt, dieser Allah ist nichts anderes als der frühere, schon dort vorhandene Wüstendämon. Allah hat ja diesen Mohammed inspiriert und Mohammed war selber jahrelang im Zweifel, ob das wirklich der Gott, der allmächtige Gott ist. In der letzten Ausgabe der Zeit war ein hervorragender Artikel von einem Journalisten dort vorhanden und da ist auch eine Aufnahme von pakistanischen Muslims zu sehen. Ich übersetze es gleich aus dem Englischen, da heißt es, Allah, die einzige Supermacht, im Gegensatz zu Amerika, nicht? Allah, die einzige Supermacht. Und das müssen wir immer wieder im Kontrast sehen. Und liebe Geschwister, wenn man die vielen Kommentare auch Gläubiger, auch Theologen hört zu dem Geschehen, es sind punktuell, auch in Idea Spectrum, sehr gute Kommentare geliefert worden. Aber es ist komplex und ich denke, ich will das kurz in diesem Zusammenhang, auch weil nachher etwas von der klaren Lehre zu sagen ist, mal einbringen. In der Regel wird Folgendes vergessen. Manche der gar nicht gläubigen Journalisten, die sind schon näher dran, die sprechen von einem dämonischen Anschlag. Oder die sprechen davon, dass zwei babylonische Türme getroffen worden sind. Und ich sehe es so, letztlich geht's um die Auseinandersetzung in der unsichtbaren Welt zwischen Gott und Satan, zwischen dem Reiche Gottes und dem Reiche des Fürsten und Gottes dieser Welt. Und liebe Geschwister, eins müssen wir in dem Zusammenhang auch immer in der Konfrontation zu Jesus Christus sehen, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und die Auferstehung. Nein? Im Koran kann man, wenn es dem Islam dient, lügen, Verträge brechen. Das hat uns ja Mohammed vorexerziert, nicht? Als er Mekka wieder gewann, also nach der Flucht nach Medina, von der Zeit ist die Zeitrechnung bei den Moslems, den Arabern das Entscheidende, dann hat er einen Vertrag mit den Einwohnern Mekkas geschlossen und hat sie nachher mit Feuer und Schwert umgebracht. Das darf sein, liebe Geschwister. Und dieser Dschihad, ja, der erlaubt das. Aber immer dann, wenn der Islam die Minderheit darstellt, taktiert er sehr klug. Und da, wo noch nicht die Scharia herrscht, sind die entsprechenden Länder, Deutschland oder Europa und Amerika, immer das Haus des Krieges. Das müssen Sie ganz klar erkennen. Nur dann ist es das Haus des Friedens, wenn der Islam die Herrschaft hat. Darum gibt es übrigens jetzt durch Moslems, radikale Moslems, die sich einfach nur auf den Koran berufen, ja, folgende Formulierung: Ein Moslem muss ein Islamist werden und ein Islamist muss ein Dschihadist werden, also einer, der den Heiligen Krieg forciert. Und dazu hat Bin Laden aufgerufen. Also um diese Konfrontation geht es. Müssen wir sehen. Zweitens, wenn wir die heilsgeschichtliche Perspektive sehen, auch von den Endzeitreden Jesu her, damit wir nicht irregeführt werden, ist eindeutig Kriege, Kriegsgeschrei die Perspektive, bis dann nochmal der dritte Weltkrieg kommt, ehe dieser böse Äon zu Ende geht. Nicht, da sagt eine gläubige Schwester jemandem, wir müssen jetzt beten und Gott umstimmen, damit endlich Friede hier wird. Nein, wir brauchen eine klare prophetische Schau, so sehr wir mitleiden und betringen, und das ist auch das andere. Ja, wir müssen angesichts dieser Gerichte, und es ist ein Gericht Gottes, uns alle mit hineinnehmen lassen. Nicht, dass es, so sehe ich es auch natürlich, ein gewisses Babylon dort getroffen hat, das Wirtschaftszentrum der Welt. Das ist nicht nur so ein nebenbei eingetretenes Ereignis. Ich sage Ihnen das, wie ich es sehe, auch vom prophetischen Wort her. Und die andere Seite, Gott sei Dank, Billy Graham hat es auch getan, Aufruf zur Buße. Ja, es soll ein Gericht die Menschen zu Gott hinführen. Das war übrigens in früheren Zeiten viel stärker der Fall bei Katastrophen. Ich war einmal in einer Kirche im Norden Deutschlands, an der Küste der Ostsee. Da war von einer großen Sturmflut die Rede und dann war in dieser Kirche eine Gedenktafel angebracht mit dem Hinweis zur Buße. Es geht nicht darum, dass hier dadurch Menschen Glieder des Leibes Christi werden, sondern auf der unteren Offenbarungsebene geht es um die erste Weisheitsstufe und das ist Gottesfurcht. Das will Gott auch durch solche Gerichte sagen lassen. Liebe Geschwister, das hängt alles damit zusammen, dass einmal der Gott des Friedens die Herrschaft übernehmen wird. Aber erst wenn der Friedefürst Jesus Christus, der Messias und König Israels, die Herrschaft hier aufrichtet, zunächst im tausendjährigen Friedensreich, dann wird die Weltsituation geändert werden. Das ist das Erste, was ich zu diesem sagen möchte. Und dann aber auch noch, was unsere Verkündigung im Lager der Christenheit, auch im evangelikalen Lager betrifft, diese Konzentration, ich möchte es nochmal nennen, was eigentlich während der Reformation das entscheidende Anliegen war. Solus Christus, also Christus allein. Nicht irgendwelche anderen Hilfsgötter, keine Heiligen, keine Reliquien. Christus allein. Sola Scriptura, die Schrift allein, sola gratia, ja, allein die Gnade oder durch Gnade übersetzt, sola fide, durch Glauben allein und schließlich, was hier in diesem Text auch zum Ausdruck kommt, soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und ich möchte noch auf Kolosser 1 eingehen, wenn es um diesen Jesus Christus geht. Ich kann das nicht auslegen, das wäre ein Seminar wert. Wer ist dieser Herr? Kolosser 1, Vers 14. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden oder die Befreiung von den Sünden. Der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Kreatur. Gott hat nie jemand gesehen, aber er, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und in ihm ist das ganze Alle erschaffen. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles, und da steht immer Tapanta, ist durch ihn und für ihn hingeschaffen. Liebe Geschwister, das ist unser Herr. Unser Haupt, das Haupt der Gemeinde, dem wir zugeordnet sind, und das kommt in dem Vers 18, er ist das Haupt des Leibes. Eine engere Beziehung können wir zu Jesus Christus gar nicht haben. Eine organische, er das Haupt und wir die Glieder. Darum geht es. Nicht, dass hier Organisationen geschaffen werden, Bewegungen in Gang gesetzt werden, sondern dass hier, und das ist der Auftrag der Evangelisation, Menschen aus diesem bösen gegenwärtigen Äon herausgerettet werden und Glieder an dem Leibe des Christus werden, nicht Glieder irgendeiner Konfession, Denomination. Sicher hat irgendwo jeder eine Verantwortung. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Kann das ein Urheber, ein Stifter irgendeiner Religion sagen, der Erstgeborene aus den Toten? Wie wird jetzt im Augenblick Dalai Lama hofiert? Dass der aber eindeutig die Reinkarnation predigt, ist doch total gegen die Schrift. Es ist Gesetz, dem Menschen einmal zu sterben, danach das Gericht. Ich weise nur immer wieder, weil ja das in dem nächsten Vers zum Ausdruck gebracht wird, auf die Fehlentwicklungen hin. Nicht? Denn das heißt, lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umhertreiben. Vers 9. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird, nicht durch Speisen, mit welchen sich abzugeben noch niemand Nutzen gebracht hat. Nicht? Das ist eine ganz andere Linie. Du darfst nicht, du musst, du sollst. Das Herz wird fest durch Gnade, wenn wir den erkennen, der uns total befreit und erlöst hat. Und dann wird nochmal in Vers 19 gesagt, denn es gefiel Gott, dass in ihm die ganze Fülle wohnen sollte. Die Fülle Gottes selber. Wenn die Frage nach Gott gestellt wird, geht es immer um Jesus Christus. Darum dürfen wir ihn verherrlichen. Und das ist etwas sehr Köstliches, dass wir diese Botschaft auch hier weitergeben dürfen. Und nur noch etwas zu dieser Lehre, weil hier von Irreführung die Rede ist. Ich kann die Irreführung nur dann erkennen, wenn ich die klare, gesunde Lehre habe. Wenn ich die nicht kenne, kann ich nicht unterscheiden. Darum einige Stellen, die etwas über die Lehre aussagen. Ich habe bei uns einem führenden Mann der Gemeinschaft, in der ich noch tätig bin, im Brüderbund, dort im Remstal, gesagt, wir brauchen mehr klare Lehre. Och, Lehre, sagt er. Ne? Und es gibt ja, das wissen Sie auch in der Diskussion, die Argumentation, die Lehre hat immer getrennt, wir brauchen jetzt die Liebe. Ja, aber genau das sagt die Lehre der Bibel, dass wir die Liebe brauchen, aber nicht ohne Wahrheit. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Eine Wahrheit ohne Liebe, die kann zum Fanatismus werden, das kennen wir auch, ne? Und eine Liebe ohne Wahrheit führt letztlich in die Schwärmerei. Darum einige dieser Aspekte. In Matthäus 1, 22 heißt es, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Vollmacht! Liebe Geschwister, wir brauchen Lehrer, die Vollmacht haben, die beauftragt sind. Sagt das nicht auch Römer 10, Vers 10? Dass das Evangelium nur gehöroldet werden kann von denen, die Gott selber beauftragt. Und wenn Paulus sagt, nicht jeder soll sich danach drängen, Lehrer zu sein, denn er hat eine hohe Verantwortung. Ich sage mir das immer wieder. Also im Gegensatz zu den damaligen Theologen, das spürte das Volk, die haben übrigens immer manchmal intuitiv das richtige Gespür, da ist einer, der sagt die Wahrheit. Während die Leitung oft, aus welchen Gründen auch immer, sagt Vorsicht. Ich habe übrigens als junger Lehrer mal mit einer Klasse vor Pädagogen und Theologen eine Unterrichtsstunde gehalten. Oh, Entschuldigung. Soll ich mal einen Moment warten? Also nochmal zu diesem Erlebnis. in einem Pfarrsaal, waren Theologen, Pädagogen und ich sollte eine Lehrstunde halten, über die anschließend gesprochen wurde, weil die Theologen auch Religionsunterricht gaben. Nun steht meine Klasse schön brav da und sieht, wie also die hohen Herren da einziehen. Auf einmal ruft einer, das sind lauter Pharisäer und Schriftgelehrte. Der dann anschließend die Andacht hielt, die Einleitung machte, ne? Der hat das aufgegriffen, natürlich so schmunzelnd. Ich denke, keiner hat gedacht, wir sind nun auch Pharisäer und Schriftgelehrten, nicht? Das sind ja immer die anderen. Dass der in uns steckt, ihr lieben Brüder, das müssen wir auch sehen. Wenn nicht die Demut Jesu Christi uns führt und leitet. Also das zu dem ersten Punkt der Lehre. Johannes 7, 16, da antwortete ihn Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Also Jesus kam nicht in eigener Machtvollkommenheit. Legitimiert durch den Vater und ihn hat er dargestellt. Und wir sollen alles tun, übrigens dann im Namen Jesu. Das ist die Konsequenz für uns. Von den ersten Christen wird gesagt, Sie kennen diese Stelle, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Einmal am Sonntag und an hohen Feiertagen hörten sie die Lehre der Apostel. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind die vier Stücke, von denen Karl Geyer sagt, die Wurzeln der Gemeinde. Aber Nummer eins ist das Wort, die Lehre. Und zwar hier steht die Lehre der Apostel. Die haben nicht die Lehre Jesu außer Kraft gesetzt, sondern sie haben sie überhöhen dürfen, weil als Jesus auf Erden war, das Heil noch nicht vollbracht war. Und er musste den Jüngern sagen, ich kann euch nicht alles sagen, das könnt ihr noch gar nicht tragen. Das hat dann der Heilige Geist in Verbindung mit der Offenbarung des erhöhten Christus geschenkt. Ich ermahne euch, sagt Paulus in Römer 16, 17, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und macht mit ihnen Gemeinschaft. Nee, da steht, wendet euch ab. Liebe Geschwister, ich muss das auch mal mit allem Ernst und mit blutendem Herzen sagen. Es gibt auch Trennungen, gottgewollte Trennungen. Aus zwei Gründen. Einmal um der Lehre willen, wenn die nicht mehr stimmt, wenn Irrlehre hineinkommt. Und zweitens um der Sünde willen. Um der Sünde willen bei Leuten, die keine Buße tun. Klare Lehre. Wir haben schon von Johannes gestern Abend gehört, Epheser 4, Vers 14, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von allerlei Wind der Lehre, die da kommt, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Die Unmündigen können oft nicht unterscheiden. Kleine Kinder haben noch keine Unterscheidungsfähigkeit. Und was kann passieren, wenn da einiges durcheinander kommt? Ne? Ich habe so dran gedacht, als heute unser lieber Bruder, der Geburtstag hat, sagt, ich bin 81. Nehmen wir mal einen Schüler, der im ersten Schuljahr in den Zahlbegriff eingeführt wird. Der muss also das dezimale Positionssystem kennenlernen und damit den Stellenwert der Ziffern. Ne? Wenn nun die 81 da aus zwei Ziffern bestehen, nicht einfach ein bisschen verschoben wird, nicht, dann wäre der 18 Jahre alt. Merken Sie mal, was dabei herauskommt, würden wir sagen, ist doch nicht so schlimm, nicht, ob ich da die Stelle vorrangig sehe oder die nächste nachrangig. Nicht? Und das soll bedeuten für mich, wir müssen auch Prioritäten setzen. Es gibt bei der Abwägung im Sinne des sowohl als auch dann wiederum klare Anweisungen, wo die Prioritäten liegen, der Wille Gottes, ihn zu erkennen. Dann sagt Paulus dem Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 10, du aber, dieses aber kommt danach, wo nämlich Paulus in den ersten Versen den Menschen der Endzeit beschreibt, den egoistischen Menschen und den Menschen, der den Schein oder die Form der Gottseligkeit hat, der Frömmigkeit hat, aber die Kraft verleugnet. Und jetzt kommt es. Du aber hast genau erkannt, meine Lehre, ist das nicht hochmütig, Paulus? Warum sagt er nicht die Lehre der Bibel? Nicht? Differenzierung. Wir wissen, die gesamte Lehre der Schrift ist gültig, aber für die Gemeinde gilt jetzt die Lehre des erhöhten Christus. Und das haben wir auch vom Johannes gestern gehört. Nicht von oben her können wir alles andere mit einordnen. Ist doch klar, ein Student der Hochschule, der kann all das beurteilen, was in der Grundschule, in der weiterführenden Schule geschieht. Aber ein Erstklässler, was sollte der mit einer Formel Pi Integral Y Quadrat dx anfangen, nicht? Entschuldige, wenn ich das mal so jetzt als mathematische Formel da einbringe. Nicht? Aber es wird doch klar, die meisten von Ihnen verstehen das auch nicht, weil... ja, bitte, das ist ja nicht abwertend, ja? Das ist doch nicht abwertend, nicht? Ja, da hat jeder seine Aufgabe, nicht? Und ich darf doch nicht, wenn einer am Glied des Körpers des Christus eine Funktion hat im Sinne des Lehrens und Dienens, also nah am Haupt ist, darf ich das nicht verwechseln mit dem, was Handfunktion ist, wo ein Diakon ganz praktisch auch eine Aufgabe hat. Wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen, aber wir müssen die Differenzierung doch sehen. Warum ist das wichtig? Meine Lehre und dann kommt mein Betragen oder mein Verhalten, mein Vorsatz, mein Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren. Ja, Paulus spricht von meinem Evangelium. Und dennoch sagt er in 1. Korinther Kapitel 3, der Leib des Christus soll nicht auseinanderdividiert werden. Hier Apollos, nein, da Paulus. Ja, ich sehe das Ganze immer im Sinne der Einheit unter Vielfalt, der Integration unter Differenzierung. Und nicht einer totalen Schneidung, dass es ein Gegensatz wird. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Das sagt Johannes. Und nochmal zu Timotheus und Titus. Titus 2, Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Und Paulus weiß, 2. Timotheus 4, Vers 3, es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selber Lehren aufhäufen, indem es ihnen in den Ohren kitzelt oder juckt. Ne? Also Bedürfnisorientierung, wie hätten Sie es denn gern? Sicher dürfen wir die Bedürfnisse der Betreffenden nicht außer Acht lassen, das ist ganz klar. Es ist schon wichtig, nicht? Ich habe heute Morgen dran gedacht, als unser lieber Andreas von den Haustöchtern, bei uns sagen sie Xels, ja, kennt ihr den Ausdruck auch? Also schöne Marmelade anbot. Also wenn ich die meiner Frau bringen würde, die gerade bevor ich wegfuhr 24 Gläser Quittengelee gekocht hat und vorher noch 30 Gläser Marmelade von Pfirsichen, ne? Ich weiß nicht, ob die sich nun so sehr noch so kann ich hier was anderes mitbringen? Also, ihr Lieben, was will ich damit sagen? Ja? Wenn wir die Fülle des Christus bringen, dann beachtet Gott auch die Bedürfnisse, aber die Priorität muss klar sein. Nicht, was wir wollen und dann wird Gott uns geben nach unseren Lüsten und Begierden. Nein, so nicht. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Dann wünschen wir eben nicht primär andere Dinge. Und das Letzte noch, wenn jemand kommt zu euch und die Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht auf in das Haus und grüßt ihn nicht. 2. Johannes 1, Vers 10. Hm? Wie ist das also mit den Moslems? Liebe Geschwister, bitte differenzieren. Wir müssen Mitleid haben mit den so Verführten. den Sünder lieben, den Verführten lieben, aber wir sollen prüfen, was denn? Die Geister. Und sehen Sie, Busch ist ja, wie er angibt, ein bibelgläubiger Mensch. Und Sie haben es wahrscheinlich in den Nachrichten auch verfolgt, in dem größten Stadion in New York, als die Trauerfeier für die Opfer dieses Terroraktes stattfand. Wer hat da alles zusammen gebetet?
Alle,
nicht? Und liebe Geschwister, das will ich Ihnen auch sagen. Für mich ist die weitere Konsequenz, die Welt rückt enger zusammen. Nein? Ist das nicht ein Ereignis, dass selbst Russland aktive Hilfe anbietet? Wer hätte sowas geahnt? Und selbst China. Aber nun stellen Sie sich mal vor, der Bush hätte nicht die Alternative so gewählt. Wer nicht für Amerika ist, so etwa hat er es ja formuliert, ne? Gemäß einem Wort Jesu, ne? Der ist gegen uns. Amerika und der Rest der Welt, die Terroristen. Wenn er nun gesagt hätte, die biblische Konfrontation ist, Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist wider mich. Ich glaube, er könnte nicht mehr Präsident sein. Das sind doch heute die Alternativen. Damit werden wir wahrscheinlich auch als Fanatiker, als intolerante Menschen mal abgestempelt. Der Gemeinde Jesu wird, so hat es mal jemand gesagt, auch durch diese Entwicklungen der Wind schärfer ins Gesicht blasen. Aber deswegen sollen wir uns freuen. Ich will damit nicht etwas sagen, um hier Angst zu verbreiten. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft. Und die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wir brauchen also diese Liebesbeziehung zu unserem Herrn. Darum, liebe Brüder, ist es wichtig, dass wir eine klare Lehre haben. Und die Hauptsache dieser Lehre, das will ich jetzt nochmal nach diesem ersten Teil sagen, ist die Hauptsache, nämlich, dass es eine Person ist. Jesus Christus. Denn er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Zur Gerechtigkeit, das ist übrigens der entscheidende Gerechtigkeitsbegriff. Er ist unsere Gerechtigkeit. Heiligung und Erlösung. Ich gehe auf einige weitere Verse ein aus diesem 13. Kapitel. Es geht um die wunderbare Stellung. Es gibt einen Altar, von welchem die Diener der Stiftshütte nicht essen dürfen. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester ins Allerheiligste getragen wird, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein Eigenblut zu heiligen, außerhalb des Lagers gelitten. Und jetzt diese Ermahnung, denn wir sind ja bei dem Thema der Ermahnung, lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Wir wissen, dass am Yom Kippur der hohe Priester einmal ins Allerheiligste ging, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Nicht? Wir haben jetzt den direkten Zugang zum Vater durch Jesus Christus. Außerhalb des Lagers wurden die Verbrecher nach dem Gesetz gerichtet. Und Jesus musste außerhalb des Lagers leiden. Und er hat durch seinen Sühnetod außerhalb des Lagers uns erlöst, nicht nur allein uns, sondern die ganze Welt. Er hat einen Sühnetod vollbracht, der so herrlich ist und so weit reicht, dass Paulus sagen kann, Gott wird sein einmal alles in allem und in allen, nicht nur in ein paar Gläubigen. Wunderbar, dass wir diese Perspektive kennen. Und was heißt denn das für uns auch außerhalb des Lagers leiden? Es geht also nicht darum, dass wir irgendwo ins Kloster gehen, sondern dass wir nicht mit falschen Traditionen, Konfessionen, Denominationen verquickt sind. Paulus war zum Schluss ganz allein. Die in Asien hatten ihn alle verlassen. Die meisten haben sich nicht von Jesus abgewandt, aber von seinem herrlichen Evangelium. Liebe Geschwister, und es ist, wenn man die Bibel liest und auch die Leidensseite kennt, nicht so, dass die Gemeinde Jesu Christi, wir haben das ja auch schon gehört, triumphal nach außen wirkt, um hier in dieser Welt auch etwas darzustellen. Die Gemeinde ist nicht hier zum Repräsentieren da. Ich lese im Augenblick ein Buch von Broadbent, vielleicht kennen einige das, Die Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Also das zu lesen ist sehr, sehr aufschlussreich. Und da weist dieser Autor nach, dass die wahre Gemeinde immer innerhalb der etablierten Kirche, die sich ja seit Konstantin mit dem Staat verbunden hat, immer in der Minderheit war und verfolgt wurde. Ich erinnere nur an die Waldenser, an die Hugenotten. Und was ist nicht alles an schaurigen Inquisitionen durch die etablierte Kirche geschehen? Ja. Liebe Geschwister, das müssen wir eindeutig feststellen von diesem Wort her. Und für uns heißt außerhalb des Lagers leben, dass wir nicht primär abhängig sind von falschen Traditionen. Es gibt eine echte Tradition, der Weg der Gemeinde, mit der wir verbunden sind, all der Glieder, die in diesen fast 2000 Jahren das herrliche Ziel erreicht haben. Das ist die Einheit. Und diese Einheit, dem Geist, sollen wir festhalten. Alles andere, was durch Gemeindeprogramme und alle Methoden, die wir heute im Sinne der Moderne entwickeln, da erwischen, so möchte ich es fast salopp sagen, das ist nicht auf diesem Wege. Begreifen wir nicht das? Der Jesus sagt, es kommt niemand zum Sohne, es ziehen denn der Vater und wem es der Herr will offenbaren. Kann man also mit menschlichen Methoden das ersetzen, was Gott durch Offenbarung will? Liebe Geschwister, wir müssen da immer wieder fragen. Bitte, ihr könnt mich vom Wort her korrigieren, aber nicht durch irgendwelche Erfahrungen und auch nicht durch Ergebnisse. Zahlen sind für mich nicht relevant, nicht? Denn heute werden ja in der Regel im Sinne des Gemeindewachstums Zahlen präsentiert. Da geht es um Quantität und nicht primär um Qualität. Auch wir müssen uns das sagen lassen. Darum haben wir nun eine herrliche andere Stellung, wenn hier von einem Altar gesprochen wird, zu denen, die dieser Hütte pflegen, keinen Zugang haben. Was ist denn das für uns? Liebe Geschwister, wir sind mit Christus gekreuzigt, begraben, auferweckt. Und wo ist denn jetzt schon unsere Stellung? Unser Leben ist nach Kolosser 3, Vers 3 verborgen mit Christus in Gott. Gibt es eine herrliche Offenbarung, das sage ich immer wieder. Und wenn er geoffenbart wird, werden wir mit ihm geoffenbart werden. Darum ist unser Blick nach droben ausgerichtet. Das ist das Entscheidende, was wir uns immer wieder sagen lassen sollen. Und darum wird auch dann hier das Ziel angesprochen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir müssen also zielorientiert leben. Und jetzt möchte ich hier auch nochmal differenzieren, auch im Blick auf das, was wir nach dem Dienst von unserem lieben Bruder Rainer Wörz hier anschließend noch diskutiert haben. Glaube, Werke ist ja immer so eine Bipolarität, die viele weitere Aspekte aufwirft. Also für mich ist klar, es wurde ja auch der Begriff der Werke von Jakobus hier eröffnet. Da steht eindeutig, dass er erstmal geschrieben hat an die 12 Stämme. Ob die alle gläubig waren, das ist auch noch eine Frage. Und sehen Sie mal, differenzieren, bitte, nehmen Sie das mal wahr, der Petrus sagt, dass Lot ein Gerechter sei. Und der Glaubensbegriff von Paulus her, der geht auf Abraham zurück. Beiden ist die Gerechtigkeit Gottes zugesprochen. Das ist die Rechtfertigung. Aber die qualitative Rechtfertigung durch Berufung und Leben, die müssen wir noch differenzierter sehen. Abraham war der Erwählte und Berufene und der Lot hat sich nur an den Abraham angehängt. Und darin sehe ich ein Werk aus eigenem Entschluss. Und darum wird er der Gerechte Lot genannt. Aber die Abrahamslinie ist noch eine andere. Nicht das eine gegen das andere ausspielen, nur differenzieren. Und wir wissen ja, wie der Lot entschieden hat. Nicht, dass er eben doch aufs Äußere gesehen hat und dass er die Stadt verändern wollte und das wäre ihm bald zum Verhängnis geworden. Ohne Abraham wäre der nicht herausgekommen. Merken wir, liebe Geschwister, wie wir einerseits zusammengehören, wie es aber doch auch, und das kommt auch in dem nächsten, Führungsfunktionen geht. Gehorcht euren Führern, was? Oh nein. Was? Vertrete ich jetzt hier eine autoritäre Pädagogik? Ich habe mich ja viel damit auseinandergesetzt, nicht? Anti-autoritär war mal sehr in, ich habe das in England mal miterlebt, also was da an kuriosen Dingen passierte, da konnte jeder Schüler machen, was er wollte. Hatte keine Lust zur Mathematik, ging er an die Wand, donnerte den Ball daran. Also wir als deutsche, doch etwas mehr solide orientierten Pädagogen haben uns nur gewundert. Ne? Aber dieser O'Neill hat das alles wieder rückgängig machen müssen. Hierzu nochmal. Es gibt übrigens, Andreas, wir haben das hier in dem kleinen Kreis besprochen, es gibt meiner Meinung nach doch göttliche Hierarchien. Der Vater und dann der Sohn. Der Sohn hat nichts getan, was er nicht den Vater tun sah, nach seinem Willen. Dann gibt es eine andere Hauptesfunktion. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Der Mann, Haupt der Frau, ihr Schwestern, seid ihr damit einverstanden? Sagt die Bibel. Aber da steht auch, dass die Männer ihre Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist die andere Seite. Denn er ist schließlich für sie gestorben. Und dann gibt es selbstverständlich auch Aufgaben und Dienste innerhalb der Gemeinde. Paulus sagt auch, ein Neuling lasst nicht also bald dienen. Damit wird die Stellung des Einzelnen vor Gott nicht in Frage gestellt. Es geht hier nur um Dienstfunktionen. Und dass man sich auch denen unterordnet, die ein autoritäres, göttliches Wort haben. Ist nicht immer leicht. Ne? Wir sagen, wir hängen vom Gott, von unserem Herrn ab. Aber wenn ein Bruder uns mal was sagt und kritisiert oder sagt, da musst du dich ändern, ist das immer ein bisschen schwieriger. Nicht? Aber das müssen wir alles lernen und das gehört in diese Ermahnungen hinein. Und jetzt nochmal die weitere Differenzierung mit der Stadt. Paulus spricht auch von dem himmlischen Jerusalem. Dieser Stadt, sie ist unser aller Mutter. Und wie sieht es auf der neuen Erde schon aus? Also nochmal Äonen später. Wenn da das neue Jerusalem beschrieben wird auf der neuen Erde, spielt die Zahl 12 eine enorme Rolle. 12 Grundmauern, die 12 Apostel werden erwähnt, die 12 Stämme. Selbst die Maße beinhalten die 12er-Struktur. Ist der Paulus da auch zu finden? Ha. Denken Sie mal darüber nach. Ich bin der Meinung, weil es keinen neuen Tempel dort gibt. Und was ist die Gemeinde Gottes? Die Behausung Gottes im Geist, jeder soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Hat diese Gemeinde eine andere Aufgabe als Israel? Israels als Volks Ganzes. Bitte nochmal bedenken. Die 12 Apostel haben die Aufgabe, die 12 Stämme Israels zu richten. Haben wir die auch? Nein. Wir wirken irgendwie mit in der Fürbitte. Ne? Natürlich hat der Bräutigam auch was mit seiner Braut und dem Weib zu tun. Dafür sind die 12 Apostel relevant. Und dann kommen auch noch die Nationen dazu, sie gesunden. Israel hat sehr stark eine Aufgabe auch an der Völkerwelt als Erstlingsvolk. Und unsere Aufgabe, die geht weit über auch die neue Erde hinaus. Römer 8. Ist das nicht wunderbar, dass die ganze Schöpfung jetzt, ja, die in Wehen liegt, die seufzt, darauf wartet, dass wir endlich als Söhne Gottes offenbar werden. Das ist Gottes Ziel primär. Wer das heilsgeschichtlich nicht sieht, der muss das Reich Gottes dauernd hier auf Erden bauen. Das ist ja die Tendenz der Kirche seit dem 4. Jahrhundert. Das geht daneben, das führt in die falsche Richtung. Ich sage das ganz bewusst hier, liebe Geschwister, weil ich, denn es steht auch hier, das tun möchte im Sinne der Ermahnung, dass ich das sage, was der Lehre Gottes geziemt. Wenn wir unsere Berufung verfehlen, verfehlen wir nicht unbedingt die Gnade, die mit der Errettung verbunden ist. Aber Paulus jagt nach dem Ziel, diesem Kampfpreis, Stephanos. Das hängt von unserer Hingabe, unserer Mitwirkung ab. Wenn wir einmal mitherrschen und regieren sollen, nach 2. Timotheus 2, Vers 12, ist das die Voraussetzung, dass wir hier mitleiden und nicht uns in Szene setzen, über andere herrschen. Liebe Geschwister, das sind Perspektiven für mich. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass wir endlich vollendet werden. Herbert Heinisch hat auch von dieser Sohnschaft gesprochen, die erst drüben in die Vollendung führt. Aber ich bin der Meinung, dass hier die Sohnschaft erprobt wird. Und wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, sondern sogar Väter in Christus werden. Was sagt denn der Paulus zu den meisten Mitarbeitern? Ihr habt Tausende, die das Gesetz vertreten. Und wie viele Väter in Christus?
Wenige.
Sind wir Väter in Christus oder vertreten wir Gesetz? Die Frage. Liebe Geschwister, ich weiß, dass ich damit Dinge anspreche, aber ihr seid ja solche, die schriftkundig sind. Prüfet alles und das Gute behaltet. Und prüft euch selber, ob ihr im Glauben steht. Und dann können wir die Geister erst prüfen. Das sind die drei Prüfungsebene. Prüft euch selbst. 2. Korinther 13, Vers 5. Prüfet alles, aber nicht destruktiv Kritik üben, das Gute behalten und dann prüfe die Geister. Und das ist das Letzte jetzt, die Konsequenz aus diesem herrlichen Geschehen, der Stellung der Gemeinde in Christus, dass wir von diesem wunderbaren Haupt, dem Christus, abhängen und dass wir einen Zugang haben zum Allerheiligsten, zum Vaterherzen Gottes. Darum bittet Paulus in seinen Gemeindebriefen, das haben wir jetzt im Hauskreis, die vier Gemeindegebete des Apostels Paulus, dass wir eine Offenbarung bekommen ins Vaterherz Gottes hinein und erfahren die Kraft der Auferstehung, ihr lieben Brüder und Schwestern. Das ist doch etwas. Wer hat die Kraft der Auferstehung? Nur der, in dem Christus in uns die Herrschaft besitzt. Noch einiges zum Schluss, damit eben die Ermahnungen nicht zu kurz kommen, aber ich habe tatsächlich etwas mehr Zeit auf das Grundsätzliche hier Wert gelegt, aber dennoch heißt es jetzt, die Bruderliebe soll bleiben. Sie ist ja in uns hineingelegt, aber es ist nicht immer ganz einfach, die Bruderliebe, wenn man an so viele liebe Brüder denkt, ja, an die Heiligen, die besonderen Heiligen, die überheblichen Heiligen und die Eisheiligen. Oder was ich auch immer sage, es ist nicht einfach, ja, den anderen, den Bruder brutto zu lieben. Mit Verpackung. Ne? Ja. Ich habe meine Verpackung. Jeder hat seinen. Nur wenn wir bei der Verpackung stehen bleiben, dann wird es schwierig. Nicht, Hans? Du weißt das, als einer, der in dem Fachbereich tätig war. Ne? Es gibt ja Objekte, bei denen die Verpackung mehr war als der Inhalt. Das wäre natürlich bei uns schlecht. Also Netto, Tara und Brutto, das muss übereinstimmen. Wir sollen uns brutto lieben. Gott sei Dank dürfen wir das. Aber es ist nicht so einfach. Übrigens in 2. Petrus 1, wo es darum geht, dass wir Anteil haben an der göttlichen Natur und entfalten sollen, was Gott durch Glauben in uns hineingelegt, die wunderbaren Tugenden, da kommt die Bruderliebe an vorletzter Stelle und dann die allgemeine Liebe. Also nicht gleich am Anfang. Ich denke, das ist ganz bewusst da hineingepackt. Ich möchte es praktizieren. Und dann noch ein Hinweis, gastfrei zu sein, vergesset nicht. Denn dadurch haben etliche ohne Wissen Engel beherbergt. Ja, dass wir da offen sind. Ich weiß, meine liebe erste Frau, die war so gastfrei, die hat also mal da so einen Bettler eingeladen. Der durfte bei uns duschen. Ach, der hat da unter der Dusche gesungen, das schallte durchs ganze Haus. Ich habe gedacht, der hat sicher mal ein bisschen was davon mitgekriegt. Dann konnten wir dem nach dem Essen auch ein Wort Gottes sagen. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, da jeden von der Straße hereinzuholen. Das ist auch nicht immer richtig. Ich habe da früher auch Fehler gemacht. Ich weiß, ich habe einen mal bei mir übernachten lassen und hinterher stellte sie heraus, ja, es war ein schwerer Betrüger. Aber generell, Gemeinschaft haben, Gastfreundschaft. Dann, die Ehe ist von allen in Ehren zu halten und das Ehebett unbefleckt. Hurer und Ehebrecher wird Gott selber richten. Gott selber. Liebe Geschwister, ich habe Angst, sage ich ganz offen, in diesem Zusammenhang um unser Volk. Homosexualität, gesetzlich, jetzt legitim. Weshalb ist denn Sodom und Gomorra untergegangen? Sodomie ist doch ein Begriff, den wir kennen. Perverse sexuelle Verhaltensweise haben zu diesem Gericht geführt. Und da sehe ich, dass unser Volk große Schuld auf sich lädt. Und darum sollten wir auch deine Fürbitte eintreten. Der Wandel sei ohne Geiz. Begnügt euch mit dem Vorhandenen, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Vers 5. Begnügt euch mit dem Vorhandenen. Wir haben auch hier ein bisschen mehr noch als das. Ne? Mehr als was nur zur täglichen Notdurft dient. Das sind Hinweise und Ermahnungen und den Schluss als Ziel möchte ich noch nennen. Ihr aber rüstet euch aus, das ist der letzte Vers 21, mit allem Guten seinen Willen zu tun, indem er selbst in euch schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von jetzt mal Äon zu Äon. Es geht also um die Ehre des Herrn. Und wenn wir Ermahnungen hören, heißt es auch bei Paulus, wandelt würdig der Berufung. Aber wir müssen erst die Berufung erkennen. Dann sollen wir den Willen Gottes erkennen. Einerseits ist der Gotteswille ein Geheimnis im Blick auf die Gemeinde, die Erlösung, das Heil und das Ziel. Zum anderen aber auch in der Praxis brauchen wir das, nicht? Wir kennen ja den guten, vollkommenen und wohlgefälligen Gotteswillen. Bruder Arthur Muhl hat oft darüber gesprochen. Manchmal kann das Gute sogar der Feind des Besseren sein. Ehe ich aus dem Dienst ausstieg, hatten meine Referendare kaum Chancen, Lehrer zu werden, ganz wenige. Und es war für uns oft schmerzhaft in der Staatsprüfung bei der Notengebung eine Differenzierung vorzunehmen. Da konnte eine Zehntelnote entscheiden, ob der mal eine Stelle kriegt oder nicht. Aber da waren die Referendare mit einer Note 2 gar nicht so zufrieden. Es musste schon eine 1, sein. Und wie ist das bei unserem Herrn? Gold, Silber, Edelsteine wird vor dem Bema Christi offenbar. Das ist alles, was Gott wirkt. Wir können Gold, Silber, Edelsteine nicht produzieren. Wäre schön, wenn wir einen Goldklumpen nehmen, in den Garten setzen und dann käme ein Goldbaum daraus. Aber Holz, Heu, Stoppeln, alles Vergängliches. Holz steht für das Menschliche. Heu für das, was schnell vergeht, ja, Stoppeln ohne Frucht. Das wird offenbar werden. Ich bin dankbar, dass es auch offenbar werden muss. Denn ich bin nicht der Meinung, dass bei mir alles im Sinne Goldtreue, Silber, Reinheit und Edelsteine, Herrlichkeit ausgewirkt wurde. Das wird Gott einmal durchs Feuer, durch sein Feuer des Geistes offenbar werden lassen. Darum ist es also wichtig, liebe Brüder, auch ihr Schwestern, dass wir den Willen Gottes tun und erkennen und dass wir in der Praxis des Lebens, wenn wir wieder nach Hause kommen, ihn verherrlichen. Ich war mal zu einer Pädagogentagung, gläubige Pädagogen waren zusammen und dann sagte einer der Lehrer dort, der Brüder, ja, jetzt geht's hinaus in den grauen Alltag. Und der Leiter sagte, dir geschehe nach deinem Glauben. Ne? Ja, der Alltag mag grau sein, nicht wie hier mal die Schwester Bertha Isler mit, die hatte ich eine Seniorenkonferenz, sagte, nicht? Das Licht der Gerechten brennt fröhlich, jawohl, meine Burg steht ja auf dem Grundstück des Feindes, ich bin geborgen in ihm. Die hatte etwas von diesem strahlenden Sieg erfasst, die konnte auch sagen im Zug mal, fällt mir gerade ein, entschuldige, dass ich das noch einbringe, vielleicht kennt es einige, der rollte durch die Lande und dann zeigte sie nach draußen, sagte den Mitreisenden, gehört alles meinem Vater. Zweimal, dreimal, dann guckten die, wurde das ganze Abteil aufmerksam, was mag das für eine Baronin von sowieso sein? Ne? Und dann sagt sie, es gehört alles meinem Vater im Himmel. Und dann hat sie evangelisiert, ja. Das heißt, den Willen Gottes erkennen in allen Bereichen. Was haben wir für eine herrliche Zielsetzung? Und daheim ist der, wenn wir nicht den Segen nur mitnehmen, der ist übermorgen weg, sondern den Segenen selbst, ja, wird er das auswirken in Kraft und Herrlichkeit. Liebe Brüder, das schenke uns der Herr. Ich weiß, es konnten nur einige Dinge angesprochen werden. Und auch ihr prüft alles, das Gute behaltet. Der Herr möge dieses Wort lebendig machen. Amen.
Amen.
Soll ich beten oder mach das mal?
Ja, machst du.
Ja, wir wollen noch beten. Du treuer Gott und Vater, nimm von Herzen Dank für dein Wort. Ich will mich auch immer wieder hineinnehmen lassen und darunter stellen. Lass uns deine Herrlichkeit schauen. Dich anschauen, werden wir verwandelt. Und dann können wir auch diese Imperative erfüllen, die Ermahnungen. Würdig zu wandelnder Berufung, das können wir nie aus uns. Aber hab Dank, dass du es wirkst durch die Frucht des Geistes. Ehre sei dir, du treuer Gott. Und ich bitte dich für die Brüder hier, die dann bis morgen noch da sein dürfen. Segne sie, segne auch dieses Haus. Wir danken dir, Herr, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, in aller Freiheit deine herrliche Gnade zu bezeugen. Amen.
Amen.
Ich darf, liebe Brüder, mich jetzt hier schon verabschieden. Ich habe heute Nachmittag noch einen Dienst. Und dass ich jetzt nicht mehr so oft und lange unterwegs sein kann, hängt einfach auch damit zusammen. Wir haben eine pflegebedürftige Mutter in unserem Haus. Meine Frau ist also oft Tag und Nacht gefordert. Ich muss ihr auch da noch ein bisschen beistehen. Und so gibt es auch manchmal Einengungen, aber auf dass wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Und wenn ich beim letzten Vers, bei der letzten Strophe rausgehe, der Herr segne euch alle. Ich sage auf diesem Sinne, auf Wiedersehen, so Gott will und wir leben.
Meine Brüder zur Linken haben gemeint, ich soll Schluss machen. Ich darf noch ein paar Worte sagen. Ich habe eine Frage an alle. Haben wir daheim eine Konkordanz? Wunderbar. Paulus hat Timotheus geschrieben, auch uns, habe ein Muster gesunder Worte. Wo nehmen wir die her? Das Wort Werk ist angefallen. Ich würde also sehr raten, nehmt einmal die Konkordanz in die Hand und geht dem Wort Werke nach, nur bei Paulus. Ihr werdet viel Klarheit haben. Ein anderes Wort ist angefallen heute Morgen. Das Wort von der Lehre. Ich habe seit vielen Jahren eine griechische Konkordanz. Ich kann kein Griechisch, aber ich habe ein bisschen so Grundkenntnisse. Es gibt verschiedene Worte für Lehre. Ein Wort hat fast allein der Apostel Paulus belegt. Und das Überraschende ist, dass er das Wort von dieser Lehre fast nur, nicht ganz, aber fast nur in den Pastoralbriefen bringt. Timotheus, Titus. So wurde das Wort genannt. Es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen werden. Es wird ihnen in den Ohren jucken. Ja, was ist jetzt gesunde Lehre? Wir würden sagen, ja, Gemeindebotschaft, Entrückung, Vollendung des All und so weiter. Ich habe dann gesehen, der gesunden Lehre folgt der gesunde Glaube. Ja, dann kam ich zu Titus, Titus 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Das habe ich mal getan. Ich habe Bruder erkannt, ich habe sie motiviert, uns sowas zu bringen. Ja, was ist die gesunde Lehre da? Sage den alten Männern, sage den alten Frauen, sage den jungen Frauen, sage den jungen Männern, sage den Sklaven. Hört man das gern? Es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen werden. Ich werte das andere in keiner Weise ab. Im Gegenteil, es hat unser Herz sehr froh und glücklich gemacht. Aber Gott gibt uns auch einen Ausgleich. Und gesunder Lehre, wenn unser Glaube gesund sein soll, dann brauchen wir die ganze Breite der göttlichen Lehre. Deswegen brauchen wir eine Konkordanz. Und dann kommen wir dahin, habe ein Muster gesunder Worte. Dann können wir einen gesunden Dienst in die Gemeinde Gottes hineintragen. Und ich glaube, da wird auch unser eigenes Leben innerlich gesund. Vielleicht noch so viel.